ARD Sounds.
Jedes Kind ist stolz drauf, unter ein selbstgemaltes Bild seinen Namen zu schreiben. Machen große Künstlerinnen und Künstler ja auch so. Meistens zumindest. Aber es gibt auch solche, die ihre Werke bewusst nicht signieren oder nur mit Pseudonym, weil sie anonym bleiben wollen. Street-Art-Künstler zum Beispiel, die oft am Rande oder auch jenseits der Legalität agieren. Einer der berühmtesten seiner Zunft, etwa Banksy, setzt seinen Namen in der Regel nicht unter seine Wandgemälde. Banksy, das Phantom, das mit Spraydosen um die Welt reist und Spuren im Stadtbild hinterlässt. Mitte März wurde Banksy allerdings, mal wieder muss man sagen, von drei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters enttarnt, angeblich zumindest. Mit letzter Sicherheit ist das Geheimnis seiner Identität aber eben auch diesmal nicht gelüftet. Welche Rolle spielt Anonymität beim Sprayen? Eines unserer Themen in der kommenden Stunde, zu der Sie Christoph Leibold am Mikrofon begrüßt.
Die ganze Vielfalt der Kultur. Bayern 2.
Banksy ist einer der bekanntesten Künstler der Gegenwart und das obwohl, oder vielleicht gerade weil, niemand weiß oder wusste, wer sich hinter dem Pseudonym verbarg. Es gab reichlich Vermutungen und seit diesem Frühjahr soll nun angeblich seine wahre Identität enthüllt worden sein. Nicht zum ersten Mal freilich. Klar, Geheimnisse sind dazu da, um gelüftet zu werden und es war wohl schlicht der natürliche Impuls investigativer Journalisten, dem das Team der Agentur Reuters gefolgt ist, das glaubt, Banksy nun auf die Schliche gekommen zu sein. Dadurch aber, findet mein Kollege Martin Zein, hätten sie nicht nur ein Rätsel geknackt, sondern ein Mysterium, ja den Mythos Banksy beschädigt und die Kunstwelt ärmer gemacht.
Wer ist Banksy und wer will das wissen? Banksy ist der bekannteste unbekannte Künstler. Vielleicht müssen wir sagen, er war es. Eine aufwendige Recherche der Nachrichtenagentur Reuters hat, so sind die Autoren überzeugt, die Identität des Sprayers enthüllt. So etwas passiert normalerweise eher dort, wo es ein gesellschaftliches Interesse gibt, dass solche Machenschaften ans Tageslicht kommen. Warum bei einem Künstler? Nun, Banksy ist Klickgold. Das heißt, mit ihm kann man auch über Berichterstattung Einnahmen generieren. Deswegen überschlagen sich die Medien mit Artikeln über seine Aktionen. Jetzt also steht ein Name im Raum. Ist damit alles geklärt? Nein. Jetzt muss dringend geredet werden. Ich halte die Recherche von Reuters für hochproblematisch. Nicht, weil schlampig gearbeitet wurde, sondern weil der Kern von Banksys Arbeit damit beschädigt wurde. Dazu müssen wir kurz abschweifen. Es gibt zwei Arten von Anonymität. Die eine wird genutzt, um den Autor von der tatsächlichen Person zu trennen. Am bekanntesten ist da Thomas Pynchon, ein weltbekannter Autor, der nie Interviews gibt, von dem kein aktuelles Foto existiert. Thomas Pynchon ist das, was Pynchon schreibt, und der Rest ist Schweigen. Es ist die Entscheidung eines Autors, auf Interviews und damit auf Publicity zu verzichten, auch auf gut bezahlte Lehraufträge und Vorträge an US-amerikanischen Universitäten. Die Anonymität von Banksy ist davon grundverschieden. Zum einen, weil Banksy strafrechtlich für seine Aktion belangt werden kann. Unerlaubtes Betreten, Sachbeschädigung, Vandalismus, all das, weswegen Graffiti-Sprayer seit Jahrzehnten verurteilt werden. Zum anderen, und noch viel wichtiger, Banksy funktioniert als ein Symbol, nicht als reale Person. Sie oder er verweigert es zu sagen, wer er ist. Er verweigert sich weitgehend dem Markt. Keine Entwurfszeichnung, keine signierten Seriengrafiken, mit denen etwa Christo sich finanziert hat, keine T-Shirts, Aufkleber, Strümpfe, also kein Merch, keine Aufträge von Kommunen, hässliche Brandmauern in Brennpunktgebieten durch ein großes Wandgemälde zu verschönern, keine Zusammenarbeit mit Galerien oder Kunsthändlern, so Banksy auf seiner Website. Das heißt, die Anonymität schützt nicht nur die Person vor Verfolgung, sie ist ein integraler Bestandteil seiner Kunst. Einer Kunst, die Unabhängigkeit neu definiert, die nur durch Werke sprechen will, die sich nicht von Stadtverwaltungen abhängig machen will, wo und wann sie für wie lange zu sehen sein darf. Banksy steht für ein Künstlertum, das sich dem Markt so weit wie möglich zu entziehen versucht. Nichts anderes zeigt auch die Auktion mit dem zerschredderten Bild. Lieber zerstöre ich mein Werk, als damit zu handeln. Ein unglaublich idealistisches Konzept von Kunst, sehr pur, sehr hart, auch gegen sich, die eigenen Interessen, den eigenen Ruhm. Das ist sehr tief im Ethos der Sprayer-Community verankert. Frage nicht, was die Stadt für dich tun kann, frage, was du für die Stadt tun kannst. Aber Banksy ging noch weiter. Er verzichtete darauf, eine Marke zu schaffen, also auf das, was die Preise am Kunstmarkt hochtreibt. Es ging ihm tatsächlich nur darum, im Außenraum zu intervenieren, zu testen, was Kunst dort kann, ohne die Anschubhilfe eines Namens, eines Nimbus. Wer Banksys Identität verrät, verrät also sein Werk, weil er nicht kapiert, worum es ihm geht. Um die Kunst selbst, egal wie viel Geld er durch seine Kunst verdienen könnte. Auch, wie viel er vielleicht verdient hat mit den Überbleibseln seines zerschredderten Bildes. Zentral dafür ist, nicht als Person, sondern als Symbol dafür verstanden zu werden. Ich werde also nicht darüber berichten, wer Banksy vermutlich ist, wer es sein könnte. Weil ich längst weiß, was er wirklich ist. Komplett unabhängig. Aber das ist er nur, wenn wir nicht seinen Namen, nicht seine Adresse, nicht seine Herkunft kennen.
Wer ist Banksy und wenn ja, wie viele? Warum es besser ist, seine Identität nicht zu kennen? Anmerkungen von Martin Zein waren das. Dass Banksy rechtlich belangbar ist, wenn dereinst auch der letzte Zweifel an seiner wahren Identität ausgeräumt sein sollte, das ist, wie gehört, nur ein Aspekt in der Diskussion um Anonymität in der Kunst. Speziell in der Streetart aber kein ganz unerheblicher, weil die sich zumeist in einer juristischen Grauzone bewegt. Laut deutschem Sprachgesetzbuch gelten unerlaubt angebrachte Graffitis zunächst mal als Sachbeschädigung und vielenorts beschäftigt die Polizei Schriftgutachter für Tags, also Experten für die Namen und Schriftzüge von Sprayern, um ihnen auf die Schliche zu kommen. Gleichzeitig werden viele Werke von Streetart-Künstlern toleriert, ja sogar gutiert, weil sie zu Attraktionen geworden sind. Pseudonyme sind dabei die Labels der Künstler, die sie zu wiedererkennbaren Marke machen und gleichzeitig die wahre Person dahinter zum Verschwinden bringen. Astrid Meierle war mit einem Insider in München unterwegs.
Heute, wenn ich mir ein Pseudonym einfallen lassen würde, würde ich auf den Ausdruck achten, vor allen Dingen auch auf die Typografie, wie liegen die Buchstaben.
Melander Holzapfel, Graffiti-Künstler, hatte bis heute 7 Pseudonyme, 5 für illegale Arbeiten, 2 für legale. Mittlerweile kennt man ihn in der Szene als Lando, wie ihn auch seine Mutter nannte. Lando erzählt von seinem allerersten Tarnnamen. Im Herbst 87 kamen ein paar Jungs aus der Graffiti-Szene Eichenau auf ihn zu, meinten, hier ist ein Marker, lass dir einen Namen einfallen, los geht's. Der damals 13-Jährige schaute gerade zufällig auf seine Sneaker, las den verkürzten Markennamen Cons, C-O-N-S geschrieben und erklärte ihn prompt zu seinem Pseudonym. Unterwegs auf der S-Bahn-Strecke von Pasing über Leim Richtung Ostbahnhof. Auf Schallschutzwänden, Häusern, Dächern, stehenden Zügen zieht sich quasi die Open-Air-Galerie der Münchner Graffiti-Szene. Lando weiß jedes Bild, jedes Kürzel, ja jeden ins XL gesummten Buchstaben zu lesen, zu deuten und zuzuordnen. In Leim taucht auch ein Gemeinschaftswerk von ihm und seinem Freund Neon auf.
Wir sind auf der rechten Seite, weil rechts kommen ganz spannende Bilder, auf jeder Seite kommen spannende Bilder. Aber rechts eben dieses Rooftop, was ich mit Neon gemacht habe vor 3, 4, 5 Jahren. Ja, Rooftop ist so wie eine S-Bahn malen, Königsdisziplin, weil du irgendwo raufkletterst und es wird von überall gesehen. Es gibt da viele prominente Wände, die sehen wir jetzt auch gleich. Es gibt neue Schallschutzwände. Aber Rooftop, das ist nochmal einfach das Allergeilste. Und ich war dann 2, 3 Mal schon illegal oben und jetzt einmal legal. Und aber auch nur deswegen, weil wir wissen, dass das Gebäude irgendwann saniert wird und das Dach kommt weg. Und die Gunst der Stunde haben wir genutzt und durften es legal bemalen.
In der Szene gelten eigene Qualitätsmaßstäbe. Revierkämpfe mit der Sprayerdose, wie sie gerade zwischen den Roten und den Blauen, also den Fans des FC Bayern und denen des TSV 1860 stattfinden, lehnt Lando entschieden ab. Geschätzt zwischen 50 und 100 Fans auf beiden Seiten, die einfach nur mit den Vereinsfarben S-Bahn-Züge und Hauswände zukleistern, aber keine eigenen gestalterischen Ideen präsentieren. Kein Masterwork, wie Lando dagegen andere Graffitis nennt, etwa von Taggerinnen und Taggern, die nur ihr Kürzel, also ihr Pseudonym hinterlassen.
Du siehst einfach Schwünge, die gleich sind von Buchstabe zu Buchstabe. Das ist ja auch die große Schwierigkeit, einen eigenen Style zu entwickeln, dass eben das A die gleichen Akzente hat wie ein Z, dass die nicht ganz groß unterschiedlich sind. Und ein guter Tagger zieht zum Beispiel mit einem One-Liner ohne abzusetzen seinen ganzen Tag durch. Und wer das einfach gut und schnell kann, Das siehst du einfach im Schwung, der Größe, in der Dynamik. Du siehst es, dass der einen fetten Cap nimmt, einen dünnen Cap nimmt, einen kalligraphischen Cap nimmt und es immer gut ausschaut und man echt das untersucht hat, warum schaut das E jetzt so geil aggressiv aus? Weil er einfach das E spitzeckig unten einen großen Bogen gezogen hat und es einfach wahnsinnig viel Dynamik reinbringt. Und du selber probierst es und kriegst es nicht gebacken. Und da sieht man dann, wie schwierig das ist, gute Text zu machen.
Bei alledem geht es auch noch darum, möglichst schnell zu sein, um unerkannt zu bleiben. Einer, dem das seit mehr als 3 Jahrzehnten gelingt, ist das Phantom aus Bristol, Banksy. Er wendet vor allem eine Technik an, die noch schneller geht als Tags, nämlich Stencils, also Motivschablonen. Im MUCA, dem Museum of Urban and Contemporary Art in München, hängt ein Banksy in Stencil-Technik. Darauf zu sehen ein Polizist mit einem Smiley-Icon über dem Gesicht, das wie eine Maske wirkt. Typisch für Banksys schwarzen Humor. Das Bild spielt mit der Ambivalenz der Polizeigewalt, Good Cop, Bad Cop. MUCA-Gründerin Stefanie Utz über die Vorteile der Schablonen, die im Studio vorbereitet werden.
Dieser Prozess ist schon mal vorgelagert, kostet also schon mal weniger Zeit. Und dann natürlich je nach Größe der Schablone ist es im öffentlichen Raum sehr, sehr schnell angebracht. Also ein Profi ist da auch relativ schnell wieder weg. Und genau darum geht es ja in Anonymität. Das Thema Fersengeld ist natürlich ein wichtiger Faktor.
Keiner geht ohne Konzept raus und fängt irgendwas an, nicht immer ein Handwerker. Und auf der illegalen Seite ist es halt noch ein bisschen größer gespannt, weil du halt, ja, was machst du? Du nimmst die Farben, eine Gelb und eine Orange, schaut im Dunkeln genauso aus wie eine Grün. Du siehst es nicht. Also was machst du? Du putzt die Dosen mit Handschuhen und beschriftest die Dosen mit kurzen Buchstaben. Und diesen kurzen schwarzen Marker, den siehst du dann auf dem Chromdeckel oben, eben kannst du halt dann deuten. Also heißt, du beschriftest die Dosen, du ziehst die schwarz gekleidet an. Du checkst den Spot vorher aus, du guckst, wann vielleicht das Sicherheitspersonal kommt oder Prüfpersonal, du guckst, wohin du flüchten kannst, du guckst, dass du alles in Rucksacknähe hast, damit du nicht die Sachen rumstehen hast. Und du hast zu Hause aufgeräumt, damit bei einer Hausdurchsuchung vielleicht nichts gefunden wird. Das ist das Schwierigste überhaupt.
Erzählt Lando, der heute nur mehr legal unterwegs ist. Keine Spuren hinterlassen. Banksy ist das nicht immer gelungen. Als er 2016 in der Bridge Farm Primary School in Bristol das Bild eines Mädchens hinterlässt, das einen brennenden Reifen vor sich hertreibt, wird er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Kaum zu glauben, aber er scheint sogar unter dem Ordnungspersonal sehr loyale Komplizen zu haben, wie etwa den Hausmeister dieser Grundschule. Der hat einfach das Video der Überwachungskamera gelöscht. So war es jedenfalls in den Medien zu lesen und man darf sich fragen, Mythos oder Wirklichkeit, Chuzpe oder Storytelling? Erstmal zurück zu den Anfängen, zu Banksys rätselhaftem anonymen Auf- und Abtauchen. Stefanie Utz.
Wenn man ihn verfolgt, dann weiß man aber auch, warum er es tut. Denn letztlich geht es nicht nur darum, dass er natürlich es über viele Jahre geschafft hat, quasi eine eigene Marke zu kreieren, sondern es geht darum, dass er selbst ja sich als Aktionskünstler und Aktivist versteht. Und dieser Aktivismus hat auch seinen Preis, gerade wenn man schaut, in welchen höchst toxischen und politischen Situationen er sich ja mit seiner Kunst einschaltet, darf man auch nicht vergessen, dass dieses Pseudonym ihm ja auch Schutz gewährt.
Wer die zahllosen Berichte über Banksy und das Rätsel um seine Identität in den letzten Jahrzehnten verfolgt hat, weiß, dass hier immer von einer Einzelperson die Rede ist. Das durchaus sehr erfolgreiche Pseudonym suggeriert eine One-Man-Show, den maskierten Auftritt eines einzelnen Künstlers, und zwar genau dort, wo mittlerweile ein ganzes Team zugange ist, das sicher aus sehr viel mehr Leuten besteht, als das Pseudonym Buchstaben zählt. Darunter auch Mitarbeiter, die stellvertretend für Banksy, also in seinem Auftrag, agieren. Etwa im Oktober 2013, als er von einem älteren Herrn Originalbilder im Central Park verkaufen ließ.
Die Zeit ist längst her, dass Banksy ein Einzelkämpfer war. Das ist mittlerweile ein großes Team um ihn herum, kann man sich vorstellen wie eine kleine Unternehmung. Da gibt es eine Pressestelle, da gibt es eine Marketingabteilung. Da gibt es fleißige Leute, die für ihn natürlich auch sozusagen zertifizieren. Also das alles hat absolut Substanz und insofern ist es so, dass man jetzt als Institution, wie in unserem Fall als Privatmuseum, dass man natürlich auch solche Ankäufe oder natürlich auch gewisse Projekte mit dem Team abstimmt.
Sicher bedeutet ein jahrzehntelanges Versteckspiel, das Verbergen der wahren Autorschaft, für einen Künstler selbst ein enormes Vergnügen. Maske, Marke und Macht. Banksys Kollaborateure finden sich in den höchsten Kreisen des Kunstmarkts. 2018 kommt bei Sotheby's sein Bild Girl with a Balloon zum Aufruf und wird just im Moment des Zuschlags, der bei umgerechnet 1,2 Millionen Euro liegt, geschreddert.
Also in dem speziellen Fall bei dem Girl with a Balloon geht man sehr stark davon aus, dass es irgendwo sozusagen eine abgesprochene Aktion gegeben haben muss. Denn alleine wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie es hinter den Kulissen bei den großen Auktionshäusern läuft, ist es so, dass normalerweise alle Werke werden gesichtet, wenn nicht sogar geröntgt. Das heißt, der Mechanismus, der ja schon voreingebaut worden ist durch ihn und sein Team im Studio, hätte eigentlich gesehen werden müssen. Das lässt schon sehr stark die Vermutung zu, dass es da eine Mitwisserschaft gab. Sotheby's hat es aber tatsächlich bis heute nie bestätigt oder in die Richtung kommentiert. Aber ich denke, soweit muss man davon ausgehen.
Nicht immer gelingt ein so langes Versteckspiel wie bei Banksy. Lando, der mittlerweile von Firmen wie Giesinger Breu, den Stadtwerken Fürstenfeldbruck und Harley-Davidson beauftragt wird, außerdem im Restaurant des Olympiaturms das am höchsten gelegene Graffiti Münchens hinterlassen hat, erzählt.
Kurz erklärt, eines Schulnachmittags nach der Schule saßen zwei in Zivil gekleidete Polizisten bei Kaffee und Kuchen bei meiner Mutter. Irgendwann 88 war das dann. Und mich haben sie verraten. Zwei Leute haben gegen mich ausgesagt, ich könnte der Konz sein. Und das wollte halt der Polizist wissen. Und naiv wie ich war, bin ich natürlich dann knapp 6 Stunden auf dem Revier gesessen und habe sämtliche Fotos, die mein Tag waren, zugegeben. Bis auf der Polizist dann einmal gesagt hat, ja, warst du das auch? Und ich mir gedacht habe, jetzt sage ich einfach mal nein.
Lando ist sich sicher, dass der Polizist ihm an dieser Stelle geholfen hat, um mit einer geringeren Strafe rauszugehen. Heute gibt Lando Graffiti-Workshops, ist Mitbegründer des Vereins zur Förderung urbaner Kunst in München und setzt sich für den Erhalt von sogenannten Masterpieces ein, wie etwa dem seines verstorbenen Freundes Mitch.
Und wir haben tatsächlich noch ganz alte Bilder, wie von dem Stahlkönig Mitch an der Brudermühlbrücke, der da sein letztes Bild gemalt hat, Mitte der 90er Jahre. Und das war ein Gott, der war in Deutschland einer der besten Styler, war ein Münchner. Und das Bild gilt zu halten. Das haben wir auch letztes Jahr was ausgebessert und mit einem Graffiti-Schutz übermalt, weil die Jugend das nicht weiß und malt ihre Bilder drauf.
Banksys werden mittlerweile mit Plexiglasscheiben geschützt. Man könnte die urbanen Fresken aber auch abnehmen und dann im Museum ausstellen. Stefanie Utz hält wenig von dieser Idee, weil sich gerade Künstlerinnen und Künstler, die im öffentlichen Raum arbeiten, bewusst Bezugspunkte auswählen. Banksy etwa hat sich mit einer Serie von Arbeiten gegen große Unternehmen wie McDonald's und IKEA aufgelehnt. Diese Werke brachte er an sehr gut ausgewählten Orten an, mit Sichtachsen, in denen im Hintergrund die Logos der großen Firmenzentralen und Stores aufschienen.
Wenn man das jetzt abträgt und diesen Bezugspunkt und diese Blickachse zerstört, ist für mich dieses Werk völlig sinnfrei. Und damit gehört es für mich nicht in einen quadratisch-praktischen Raum, sondern hat es genau da seine Berechtigung und seine Verbleibberechtigung, wo es entstanden ist.
Das sagt Stefanie Utz vom Museum of Urban and Contemporary Art München, kurz MUCA. In einer Zeit, die durch politische Polarisierung geprägt ist, wird die Frage akut, was eine vielfach zersplitterte Gesellschaft zusammenhalten kann. Als sozialer Kitt können sogenannte dritte Orte dienen. Bibliotheken, Theater, Kaffeehäuser, Biergärten, wo sich Menschen zwanglos begegnen und miteinander ins Gespräch kommen können. Im öffentlichen Raum, also nicht daheim und auch nicht am Arbeitsplatz. Aber wo findet man solche Orte? Idealerweise solche ohne Konsumzwang. Was zeichnet sie aus? Diese Frage treibt nicht nur Stadtplaner um. Jochen Rack hat sich auf die Suche begeben.
Wir sind hier im Englischen Garten in der Hirschau, in der Tennisanlage der Hirschau. Und da treffen wir uns jeden Mittwoch.
Ich denke, in der heutigen Zeit ist es so, dass viele ja nicht mehr so eng in Gemeinschaften eingebunden sind, spontan mit anderen in Kontakt treten, ist einfach nicht mehr verbreitet und nicht mehr so geübt. Und ich denke auch deswegen sind immer mehr Leute auch einsam. Und Orte, die das eben fördern, sind deswegen, glaube ich, total im Trend.
Mir kommen spontan auch die Biergärten in München in Sinn.
Die sogenannten dritten Orte, von denen in letzter Zeit öfter gesprochen wird, sind Sehnsuchtsorte, die die Kommunikation zwischen Bürgern ermöglichen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern sollen. Die Theorie der dritten Orte ist nicht neu. Formuliert wurde sie 1989 vom US-amerikanischen Soziologen Ray Oldenburg. In seinem Buch »The Great Good Place« unterschied er den dritten Ort vom ersten Ort, den er als privaten Raum der Familie definierte, und dem zweiten Ort, der durch die Räume des Arbeitslebens bestimmt sein sollte. Während man sich im Familienkreis ganz selbstverständlich austauscht und in der Arbeitswelt mit Kollegen möglicherweise sogar gemeinsame Interessen entdeckt, Karl Marx sprach vom Klassenbewusstsein, ist der dritte Ort ein öffentlicher Raum, in dem Menschen aus unterschiedlichsten sozialen Milieus miteinander ins Gespräch kommen können. Mit der Folge, dass das Verständnis füreinander wächst und im besten Fall bürgerschaftlicher Gemeinsinn entsteht. Oldenburg schwebten britische Pubs, deutsche Biergärten und Wiener Kaffeehäuser vor. Traditionelle kommunikative Räume, die es in der amerikanischen Gesellschaft nicht gab. Weshalb Oldenburg auf die Idee verfiel, die zu seiner Zeit neu entstehenden Starbucks-Cafés als mögliche dritte Orte zu verstehen. David Hauptmann, der als Student der Betriebswirtschaft viele Jahre in Holland gelebt hat, hat diese Cafés eine Zeit lang gerne besucht.
Also beim dritten Ort muss ich immer an Starbucks denken. Und das liegt ja weniger an dem guten Kaffee, sondern eher daran, dass die halt diese Marktlücke des Third Place oder des dritten Platzes besetzt haben in den USA. Also es war so der typische Ort, wo man morgens zwischen daheim losgehen und zur Arbeit gehen hingegangen ist und auch auf dem Rückweg von der Arbeit, wo Leute einfach sein konnten und sich aufhalten konnten, abseits von Arbeit und zu Hause.
Wer einmal in Wiener Kaffeehäusern war, weiß allerdings, dass diese mit Starbucks-Cafés so viel zu tun haben wie Twitter alias X mit einem Stammtisch. Denn das Kaffeehaus war nicht nur ein Ort, um Kaffee zu trinken, sondern ein Ort bürgerlicher Öffentlichkeit. Im Kaffeehaus trafen sich politisch wache Bürger. Heute ist der öffentliche Raum mit dem beruflichen verknüpft. Ja, sogar die Trennung von erstem und zweitem Ort ist im Zeitalter des Homeoffice aufgehoben. Man arbeitet isoliert von zu Hause, trifft seine Kollegen im Büro nur noch selten und die Videokonferenzen können die reale Begegnung im wirklichen Raum nicht ersetzen. Die gesellschaftliche Kommunikation zersplittert, bürgerlicher Gemeinsinn stellt sich nicht mehr her. Soziale Medien waren einmal ein Versprechen, ein Prinzip Hoffnung auf Kommunikation über alle Grenzen hinweg, aber das gilt heute nicht mehr.
Ja, es gibt natürlich Communities und Diskussionsforen. Social Media war das vielleicht mal, ist es mittlerweile aber auch nicht mehr, wo man halt diskutiert und Meinungen austauscht. Ja, das, was sonst soziale Medien genannt wird, also Facebook insbesondere, da wird beschimpft. Man sieht nicht mehr das, was eigentlich relevant ist für einen. Irgendwelche Algorithmen blenden Werbung ein und es ist alles darauf ausgelegt, halt die Nutzungsdauer zu maximieren. Also wenn es das mal gegeben hat für eine gewisse Zeit, ist es eigentlich schon wieder tot.
Soziale Medien als virtuelle dritte Orte haben statt Gemeinschaftssinn eher soziale Isolierung, Einsamkeit und ideologische Blasenbildung gefördert. Doch gibt es auch dritte Orte, die im Schema der bürgerlichen Öffentlichkeit nicht vorkommen, wie die von Ray Oldenburg genannten Biergärten, die Jürgen Mahler gern besucht.
Biergarten fällt mir natürlich nochmal dieser wahnsinnige Biergarten am Viktualienmarkt auf, den ich sehr interessant finde. Wenn man da hingeht und sich hinsetzt, typischerweise neben einem Tourist sitzt und da sitzen Einheimische auch. Das ist ein großer Begegnungsort, finde ich, zwischen Touristen und Einheimischen. Dass es da relativ leicht ist, mit anderen ein Gespräch zu finden.
In den Wochen einer Fußball-Weltmeisterschaft entstehen solche dritten Orte auch beim Public Viewing. Oft ist es der Sport, der heute Gemeinschaftserfahrungen induziert und eine Begegnung zwischen Menschen ermöglicht, die sonst in ihren sozialen Milieus und medialen Blasen voneinander getrennt bleiben. Ein Beispiel ist der Münchner World Club, ein übers Netz organisierter Tennisverein, in dem Jürgen Mahler seit vielen Jahren Mitglied ist.
World Club. Das ist eine ungezwungene Online-Plattform und es gibt keinen großen Ehrgeiz hier. Ich schätze die sehr entspannte Atmosphäre hier und natürlich das Gespräch vor und nach dem Tennisspielen. Die Altersspanne ist relativ groß hier, die sich zusammenfindet. Das finde ich sehr interessant, weil ja vor allen Dingen die beruflichen Hintergründe sehr unterschiedlich sind.
Ins Leben gerufen hat den Verein Peter Wehner, ehemaliger Gründer der Lokalisten-Plattform, einem in München gegründeten sozialen Netzwerk.
Grundsätzlich sind wir auch eine Art dritter Ort, weil da Leute zusammenkommen und sich austauschen können in einem neutralen Raum, ohne einen großen Konsumzwang zu haben. Das heißt, es soll niemand ausgeschlossen werden, der sich das nicht leisten kann. Deswegen versuchen wir zumindest, unsere Angebote möglichst kostengünstig zu halten. Und dieses Miteinander in Bewegung bringen, fördert gegenseitiges Verständnis, bringt die Leute zusammen und trägt dazu bei, dass man sich vielleicht ein bisschen mehr versteht. Weil neben dem Sport auch danach und davor viel Austausch stattfindet und unsere beiden Plattformen sehr international sind. Und deswegen Leute mit unterschiedlichem, auch kulturellen Hintergrund zusammenbringt. Und das halte ich für, vor allem in der heutigen Zeit, für besonders wichtig. Die Plattformen organisieren sich online, aber das Online ist nur Mittel zum Zweck, um sich möglichst mühelos offline zu treffen.
Zwanglose Gemeinschaftlichkeit ohne Konsumzwang, Offenheit für alle sozialen Schichten, ist nach Ray Oldenburg ein Kennzeichen der dritten Orte. In diesem Sinn wären etwa die Freiflächen im Münchner Hofgarten, auf denen Boccia oder Pool gespielt wird, oder der Pavillon im Zentrum, wo sich Leute zum Tanzen zusammenfinden, gute dritte Orte, weil sie eine soziale Mischung ermöglichen, die sonst in der sozial entmischten, ausdifferenzierten Individualkultur, in der jeder sein eigenes Süppchen kocht, nicht oft vorkommen. Christiane Hirsch hat lange in einem Chor gesungen und findet auch dort die gesuchte Gemeinschaft.
Ein Chor ist auch ein dritter Ort. Also Leute, mit denen man sonst nie zusammenkäme, alt, jung, hohes, niedriges Bildungsniveau, einfach dieser Spaß am Singen. Die Personen gehen halt dahin, weil es für sie ein dritter Ort ist, nicht Arbeit, nicht daheim. Und man kann jetzt zwanglos ins Gespräch kommen, man muss aber auch nicht sprechen.
Jetzt, wo ich Vater bin seit ein paar Jahren, Spielplätze fällt mir auch noch ein. Also da kommt man ja ständig ins Gespräch mit Eltern. Manchmal ist man sich sympathisch und dann fängt man direkt an, über Gott und die Welt zu reden.
Andere dritte Orte können Bibliotheken sein. Vorausgesetzt, es gibt dort die passenden Räumlichkeiten, wo sich Benutzer treffen und unterhalten können. In der Berliner Staatsbibliothek hat diese der Architekt Hans Scharun in seine Planung mit einbezogen und Sitzgelegenheiten und ein Café integriert. Dagegen sind in der Bayerischen Staatsbibliothek in München, die noch dem Repräsentationskult des 19. Jahrhunderts huldigt und Platz für große Hallen und Freitreppen verschwendet, die Möglichkeiten für Unterhaltung und Begegnung rar. Um dem Manko abzuhelfen, hat man vor noch nicht langer Zeit vor dem Eingang zum Lesesaal immerhin ein paar Bänke installiert, wo sich Nutzer der Bibliothek treffen können. Das Beispiel zeigt, wie wichtig die Gestaltung der öffentlichen Räume ist. Eine lebenswerte Stadt ist auch eine kommunikative Stadt mit Plätzen, Bänken, Schatten- und Ruhezonen, wo sich Stadtbewohner zwanglos versammeln können.
Also es gibt so ein Giesinger Grünspitz, heißt das. Es ist durch die Stadtentwicklung entstanden, aber da ist es ganz offen unter den Kastanienbäumen. Es ist aber kein Konsumzwang, man muss nichts nehmen, aber es gibt einen Kiosk und dann kann man Musik hören und kann mit Leuten in Kontakt kommen. Früher war das so informell und verwildert und inzwischen ist es eben quasi hergerichtet und es sind so ein paar Bänke da und es finden Veranstaltungen statt, aber alles kostenfrei und offen. Da ist ein Bücherschrank dort, dann Green City, kann man gärtnern, wenn man möchte dort.
Städte und Gemeinden brauchen dritte Orte und das heißt vor allem auch wirklich lebenswerte Räume. Raum für Sportplätze, Parks, kommunikative Begegnung ihrer Bewohner. Dritte Orte als Gegengewicht gegen die Entfremdungserfahrungen in den virtuellen Räumen. Orte möglicher Gemeinschaft, die das kulturelle und politische Auseinanderdriften unserer Gesellschaft und die zunehmende soziale Polarisierung kompensieren.
Ich glaube schon, dass das Bedürfnis gewachsen ist nach Nettigkeit, Zugehörigkeit, Wohlwollen. Weil einem genau das Gegenteil in den Medien suggeriert wird gerade. Man hat das Gefühl, dass all diese Werte verfallen in der Gesellschaft. Und deswegen gibt es ein Gegenbestreben, dieses aufzuhalten, diesen Verfall.
Dritte Orte. Darum ging es übrigens unlängst auch in unserer Donnerstagsdebatte hier im Kulturleben auf Bayern 2. Zu finden auch in ARD Sounds unter dem Titel »Was macht einen Ort lebenswert?«.